Im Café, Ölgemälde 1929. Park, Lithografie 1929. Arbeiterfamilie, Radierung 1930. Zwei Knaben auf der Straße, Radierung, Aquatinta 1935. Anrufung, Ölgemälde 1936. Der Schrei, Radierung 1936. Bettlerin, Holzschnitt 1936. Warnung, Holzschnitt ca. 1936-38. Festnahme, Radierung ca. 1936-38. Gefesselte Männer im Gefängnis, Holzschnitt ca. 1936-38. Im Dunkeln lauschende Frau, Holzschnitt ca. 1938. Menschengruppe vor der Deportation, Holzschnitt ca. 1938.
Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 15.01.1936. An die bildenden Künstler Münchens. Der Reichsverband der jüdischen Kulturbünde in Deutschland, Berlin, teilt mit, dass er die Absicht habe, anfangs April 1936 in Berlin eine Ausstellung jüdischer Künstler aus dem Reiche zu veranstalten. Die Genehmigung dieser Ausstellung ist von der zuständigen Behörde erteilt. Vorsorglich fordern wir schon jetzt die Münchener Künstler, die sich an dieser Ausstellung beteiligen wollen, auf, sich bis zum 10. Februar schriftlich bei Fräulein Maria Luise Kohn, München, Loristraße 7 anzumelden. Die Einsendung der Kunstwerke selbst müsste bis spätestens 17. Februar an Kastellan Goldlust, Herzog Max Straße 7 erfolgen. Übergroße Formate und übergroße Anzahl von Werken haben wegen beschränkten Platzes wenig Aussicht auf Annahme durch die Jury. Es kommen nur solche Damen und Herren als Aussteller in Betracht, welche Mitglieder des Reichsverbandes der jüdischen Kulturbünde sind.
Die vertraulichen Erhebungen bei der Ehefrau des Finanzrates Schmoll, Blutenburgstraße 12, zweiter Stock, und bei der im dritten Stock wohnenden Witwe Amalie Spielbühler ergaben, dass die Kunstmalerin Marie-Louise Kohn im vierten Stock des Anwesens ein Atelier besitzt und in Loristraße 7 wohnhaft ist. Beiden Frauen ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass hauptsächlich in den Abendstunden oft 8 bis 12 Juden beiderlei Geschlechts im Atelier zusammenkommen und dort bis in die späte Nacht verweilen. Vor etwa 14 Tagen sei es besonders lebhaft zugegangen. Daraufhin habe sich Frau Spielbühler in das Atelier begeben und sich die Ruhestörung verbeten. Von einem im Atelier anwesenden Juden habe sie erfahren, dass eine Theaterprobe abgehalten worden sei. Die Jüdin Kohn war an diesem Tage nicht anwesend. Seit diesem Tage sollen die Zusammenkünfte unterblieben sein. Frau Schmoll und Frau Spielbühler sprachen die Vermutung aus, dass es sich hier um politische Zusammenkünfte handelt.
Bayerische Israelitische Gemeindezeitung, 15.01.1936. In München haben sich eine Handvoll ideal gesinnter Künstler und Private zusammengetan und ein Marionettentheater errichtet, das am 30. Januar 1935 an die jüdische Öffentlichkeit treten wird. Die Aufführungen werden als Veranstaltungen des Jüdischen Kulturbundes am Promenadeplatz 12 stattfinden. Nach den Absichten der Theaterleitung soll Schauspiel wie kleine Oper gepflegt werden. Vor allem Werke entweder jüdischen Milieus oder jüdischer Autoren. Die Bühne ist in der Umschulungswerkstätte der Münchner Jüdischen Gemeinde hergestellt. Das Wichtigste, die Puppen und Dekorationen, sind von zwei nicht unbekannten Münchner Künstlern, dem Maler Rudolf Ernst und der Malerin Maria Luiko, hergestellt. Technisches wie Darstellerisches liegt ausschließlich in jüdischen Händen.
Ab dem 1. Januar 1936 ist allen jüdischen Künstlern untersagt, einen Künstlernamen zu führen. Marie-Louise Kohn darf sich nicht mehr Maria Luiko nennen, als die sie in der Kunstszene bekannt ist. Wie alle anderen jüdischen Künstler wurde Maria Luiko 1933 aus dem Reichsverband der deutschen Künstler ausgestoßen und mit einem Ausstellungsverbot belegt. Sie engagierte sich daraufhin für das Kulturprogramm des Jüdischen Kulturbundes in Bayern, Ortsgruppe München. Hier vor allem als Gründungsmitglied im Marionettentheater. Die Puppen, die sie für das Marionettentheater Münchner jüdischer Künstler geschaffen hat, befinden sich in der Puppentheatersammlung im Münchner Stadtmuseum. In vielen ihrer Werke nach 1933, in Holzschnitten, Lithografien und Ölbildern, sah ich die Vision einer verdunkelten Welt. Besonders in den Holzschnitten, die erhobene Hände darstellen, zeigt sich die Ahnung des Kommenden. Es war mir nicht klar, ob es sich hier um betende Hände handelte, um Hände, die in Verzweiflung gerungen werden, oder um die erhobenen Arme der sich Ergebenden. Als ich Maria fragte, antwortete sie nur lakonisch: um alles.
Der Jüdische Kulturbund ist nicht als eine Kultur- oder Kunstvereinigung zu sehen, wie man sie vor dem Krieg oder nach dem Krieg hier kannte. Ist damit überhaupt nicht zu vergleichen. Sondern der Jüdische Kulturbund war eine Zwangsorganisation und zugleich auch ein Selbsthilfeverein. Nachdem die jüdischen Musiker, Sänger, Schauspieler und Künstler überall ausgeschlossen worden sind, hatten sie wenigstens in diesem Kulturbund deutscher Juden, wie er von 1933 bis 1935 hieß, noch Möglichkeiten, ein gewisses Wirken zu vollziehen, also jüdische Musik, jüdische Kunst vor jüdischem Publikum. Shalom Ben-Kurin, der damals noch Fritz Rosenthal hieß, hat es so gesagt: Wir wollten durch Manifestation jüdischer Kultur unseren Willen zur Selbstbehauptung demonstrieren.
München, 13. Juni 1939. Alle, aber auch alle unsere wirklichen Freunde sind weg. Auch alle die guten Bekannten, denen man etwas zu sagen hatte oder die einem was zu sagen hatten. Das, was es hier noch gibt, das sind wirkliche Überbleibsel. Und was man redet, hoffnungslos. Ich habe seit einem Jahr nichts mehr gemalt, nur Kunstgewerbe gemacht, Metalltreiben gelernt, überhaupt kunstgewerbliche Metallbearbeitung jeder Art. Ich finde das doch sehr nützlich. Ich kann jetzt Schalen, Aschenbecher und dergleichen machen. Auch einfachere Arten von Stein fassen. Was nun wird, weiß niemand. Ich bedauere wirklich, dass wir gar so lange gehofft haben, doch noch einen Weg nach Palästina zu finden. Wir haben viel wichtige Zeit darüber unnütz verstreichen lassen. Nun bleibt nur mehr der Weg als Dienstmädchen nach England. Wir haben uns dazu lange nicht entschlossen, aber wenn es geht, sind wir auch ganz einverstanden. Wüsstest du Adressen in England, die behilflich sein könnten, für uns Stellungen zu finden bei Engländern? August 1941, Lebenslauf. Marie-Louise Sarah Kohn, geboren 25. Januar 1904 in München. Eltern: Heinrich und Olga, geborene Schulhöfer, deutsche Staatsangehörige, Volksschule 1908 bis 1912, höhere Mädchenschule, Frauenschule, Kindergärtnerinnenseminar mit städtischer Prüfung 1922, Note 2, anstellungsberechtigt für städtischen Dienst. 1923 bis 28 Akademie der Bildenden Künste München, vorher Mal- und Zeichenschule Moritz Heimann, Mal- und Zeichenklasse Professor Karl Kasper, Grafik bei Schinnerer. Anschließend einige Semester Kunstgewerbeschule, Theaterklasse Praetorius. Seit 24 Mitglied des Münchner Künstlerverbands Die Jury Freien, bis 33. Jährliche Ausstellung im Glaspalast. Verschiedene Ausstellungen im Rheinland, Berlin, Münchner Kunstverein. Zeitschriften wie Jugend,
Kollektivausstellungen 1929 und 31. Ab 33 im Kulturbund aktiv. Ausstellungen München, Nürnberg, Berlin. Kunstgewerbeausstellungen, Glasätzungen, Metallarbeiten, Grabsteinentwürfe. Marionettentheater, Puppen, Kostüme, Dekorationen. Mit Gastspielen in der Provinz. Daneben Hilfsbibliothekarin an der Bibliothek der jüdischen Gemeinde. Ab 39 Handarbeits- und Zeichenlehrerin an der jüdischen Volksschule für alle Klassen. Dies bis heute, wenn auch jetzt ehrenamtlich. Daneben jetzt Arbeiterin in einer Schmuckfedernwerkstätte. Bedarf für Putzmacherinnen, Vögel, Blumen und Einschlägiges in Einzelherstellung. In Amerika ausgestellt in Ausstellung Deutsche Kunst, New York 1931. Third International Exhibition Art Institute of Chicago 1935 sowie Fifth International Exhibition Art Institute Chicago 1938. Damals ein Verkauf. Kenntnisse: Englisch, Französisch, Zeichnen, alle Maltechniken, Holzschnitte, Steindruck, Radierung, Ätzung und Kaltnadel, Tiefdruck. Metalltechniken: Treiben, Ätzen, Ziselieren, Edelstein fassen, Schmuck, Glasätzung. Alle Handarbeiten einschließlich Leder. Perfekt schneidern und zuschneiden. Alle kunstgewerblichen Techniken. Entwürfe, besonders für Kostüme, in München an den Kammerspielen für die Inszenierung von Hans Sonnenstösser 1928. Dekorationen, auch Gebrauchsgrafik. Haushaltskenntnisse ohne besondere Ausbildung. Kinder, siehe Ausbildung und Schultätigkeit. Verwandte und Referenzen. Über Sprachkenntnisse weiß Dr. Hirschberg Bescheid, den ich als hauptsächliche Referenz benenne. Daneben besonders Professor Dr. Franz Rapp, ehemaliger Leiter des Theatermuseums München, jetzt New York City. Und Herr Alonzo Aden am Kunstmuseum der Universität Washington, Adresse durch Rapp zu erfragen. Ebenfalls Löwenfeld, Held, Regensteiner, Lewinger. Verwandte: Ludwig Pfeiffer, Vetter, 260 West End Avenue, New York City. Anita Kay, geborene Kürzinger, ebenso verwandt, Mutter war Schwester unseres Vaters. Denver, Colorado, 790 Adams Street. Ludwig Regensteiner, Vetter zweiten Grades, auch von Vaters Seite. Gottfried Hirsch, Jerusalem, wird nichts tun können.
Wohnorte Familie Kohn. Bis zur Zwangsräumung am 1. September 1939, München, Lorichstraße 7. Ab 1. September 1939, Frunzbergstraße 1. Ab 18. Juli 1941, Leopoldstraße 42. Ab 10. Oktober 1941, Herzogstraße 65. Letzte Adresse, Pension Musch, Landwehrstraße 6.
Am 20. November 1941 wurden Maria Luiko und ihre Schwester, die Rechtsanwältin Dr. Elisabeth Kohn, zusammen mit ihrer Mutter von München nach Kaunas in Litauen deportiert und dort ermordet. 1946 waren einige Werke von Maria Luiko in der Münchner Galerie Wimmer & Co. neben Bildern von Georges Braque und Pablo Picasso ausgestellt.